Du hast Lust, in die Welt von Norwegian Cruise Line einzutauchen? Herzlich willkommen zu Making Waves, dem NCL-Kreuzfahrt-Podcast, präsentiert von der besten Crew auf See.
Ja, willkommen zu Making Waves, dem Podcast von Norwegian Cruise Line. Mein Name ist Kevin Buchholz, ich bin Vice President und Managing Director für Continental Europe, Middle East und Afrika und seit 20 Jahren bei NCL. Ich bin gelernter Reiseverkehrskaufmann, Touristiker wirklich von Herzen, bin zur Kreuzfahrt gekommen über meine Liebe des Weltentdeckens, kann man so sagen. Für mich muss ich sagen, was gibt Schöneres, als die Welt zu entdecken, Menschen und Kulturen kennenzulernen, Natur zu bewundern. Und die Welt ist so oder so zu groß für ein Leben, also ein endloser Schatz, den es zu entdecken gilt. Ja. Tourismus ist auch einer der größten Arbeitgeber in der Welt, gerade oft auch in Regionen, wo es sonst nicht viele andere Möglichkeiten gibt. Und wir an Bord unserer Schiffe beschäftigen auch viele Menschen, die dort eben in einer westlichen Währung, in Dollar bezahlt werden und das Geld dann nach Hause mitnehmen können und was dort auch eben positive Effekte hat. Aber das Privileg, reisen zu können oder auch Reisen anbieten zu dürfen, wie wir es tun, kommt natürlich auch mit Verantwortung. Und darüber wollen wir auch gerne sprechen. Und heute im Speziellen wollen wir über das Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung sprechen. Im Englischen trifft man da oft auf die Buchstaben ESG. Das steht für Environmental, Social und Governance. Und damit ist auch schon klar, dass das hinausgeht über das reine Umweltthema. Da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu und das wollen wir uns heute mal ein bisschen erarbeiten. Und dafür begrüße ich unseren heutigen Gast, Heike Nager.
Hallo.
Hallo Heike.
Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wunderschön, dass du da bist. Freut mich sehr, dass du die Zeit dir nehmen konntest heute. Wo bist du denn eigentlich gerade?
Ich bin in der Nähe von Miami, nördlich von Miami, Pembroke Pines.
Okay.
Heute mal von zu Hause.
Heute von zu Hause und heute machen wir dir hier, ich sitze in Deutschland, Konkurrenz mit dem Wetter. Da haben wir wahrscheinlich ähnliche Temperaturen hier mit 35 Grad.
Hallo Klimawandel.
Ja, da müssen wir dran arbeiten auf jeden Fall. Gucken wir doch mal. Erzähl uns doch erstmal, dein Titel ist Senior Director Sustainability.
Ja, genau.
Was sind denn eigentlich deine Aufgaben und wie sieht eure Abteilung denn eigentlich genau aus, wo du da arbeitest?
Ja, gerne. Also Senior Director Sustainability, das sagt schon, dass ich viel mit Nachhaltigkeit zu tun habe. Ich leite hier unser kleines, aber starkes Team für unsere Muttergesellschaft von Norwegian Cruise Line. Ich habe letzten August angefangen und ja, ist eine ganz spannende Reise, die ich seitdem mitgemacht habe. Also wir gehören ja zur Rechtsabteilung unter Angela Stark, unsere Bereichsleiterin. Und wir haben 4 Vollzeitmitarbeiter, 2 Manager und jetzt seit neuestem auch eine Analystin. Da sind wir ganz froh drüber. Und dann bin ich noch dabei. Und ja, wir arbeiten alle ganz eifrig an der Nachhaltigkeit für unsere gesamte Firma. Das heißt, wir haben die verschiedensten spannenden Aufgabensgebiete von unserem jährlichen Bericht. Da werden wir mit Sicherheit ein bisschen drüber reden. Wir machen Quartalsberichte für unsere Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat. Wir arbeiten sehr eng mit Lieferantenketten und der Verwaltung zusammen. Wir machen viel mit der Gemeinnützigkeit. Wir verwalten ja jetzt unser gemeinnütziges Budget und arbeiten natürlich auch eng mit unserer Personalabteilung für Unternehmenskultur und noch viel mehr. Da bin ich auch recht viel unterwegs auf Konferenzen oder wir machen Schiffstouren. Im Moment passiert ja unglaublich viel, vor allen Dingen, wenn es ums Klimawandel geht. Da gibt's ja viele neue Gesetze. Das heißt, da sind wir immer sehr beschäftigt.
Ja, genau. Die Gesetze sind eben auch gut, um einen einheitlichen Rahmen zu haben für uns alle und damit wir dann wissen, woran wir uns orientieren können. Wenn ich mal so ein bisschen zurückgucke, über die 20 Jahre hat sich das enorm entwickelt, muss man sagen. Auch also, wie du schon gerade gesagt hast, ihr habt jetzt eine richtige Abteilung für das Thema. Früher, also eine ganze Zeit lang gab es praktisch nichts außer den Environmental Officern an Bord der Schiffe vielleicht. Und ansonsten gab es dann irgendwann mal im Bereich Investor Relations jemanden, wo man schon eher so das Gefühl hat, das ist ein Kommunikationsthema vielleicht. Und seit es euch jetzt gibt, ist es wirklich ein Team, was eigentlich ja dafür sorgt, dass diese Ziele in ein richtiges Programm gegossen werden und in allen Bereichen der Firma dann gelebt werden. Also es braucht schon ein Dachteam, wie ihr es dann seid, ne, dass das Ganze zusammenhält und auch sieht, dass alles zusammen auf ein Programm hinausläuft, weil es eben so komplex ist. Aber am Ende arbeitet doch die ganze Firma jetzt mittlerweile voll daran mit, unter eurer Koordination so.
Ja, genau. Ich finde, Angela sagt das immer so schön, wir sind das Connective Tissue oder das Bindegewebe. Wir müssen tatsächlich mit den verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten und die Daten sammeln und Programme initiieren oder als Berater dabei stehen. Also da kommt schon einiges zusammen. Ne? Wir müssen halt gucken, dass das alles irgendwie in die richtigen Kanäle gesteuert wird und dass wir da auch wirklich als eine Funktion zu alle zusammenarbeiten.
Ja. Ja, großes, komplexes Thema. Da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf. Bevor wir da einsteigen, noch mal zurück zu dir als Person. Wie wird man denn eigentlich Senior Director Sustainability? Wie ist dein Weg gewesen hierhin?
Das frage ich mich auch manchmal. Es war ganz interessant. Ich komme ja ursprünglich aus Düsseldorf, Diplombiologin aus Düsseldorf. Und weil es damals ein bisschen schwieriger war, als Biologin einen Job zu finden, bin ich tatsächlich nach Bermuda ausgewandert, was auch wieder ganz interessant ist, weil wir sind ja jetzt in Bermuda registriert und habe dort 2 Jahre als Forschungsassistentin gearbeitet in der Meereschemie. Und dann fand ich das alles auch super spannend und habe mir überlegt, na ja, da kann ich ja dann nochmal einen Doktor hinten dran hängen. Und da gab es ein ganz tolles Europaprojekt in Kiel, am Institut für Meereskunde. Das gibt's leider nicht mehr. Das wurde zusammengelegt mit dem Geomar. Und da bin ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, habe meinen Doktor in Meereschemie gemacht und bin dann auch fleißig um die Welt herumgeschippert. Hauptsächlich im Nordatlantik. Da hatten wir dann ein Projekt mit kommerziellen Schiffen, Autofrachtern. Und da bin ich bestimmt 10, 15 Mal über den Atlantik geschippert und habe halt unser Gerät immer kontrolliert, die Daten runtergefahren und so und habe dann halt irgendwann meinen Doktor gemacht. Bin dann danach 2 Jahre ins Ausland, also nach Miami gegangen, um meinen Postdoc zu machen, habe dort für NOAA gearbeitet. Ja, und dann fand ich, nachdem ich alles so gesehen habe, was da im Ozean passiert, dass ich irgendwie mehr tun muss, so ein bisschen mehr ins Management rein und habe dann umgesattelt und bin sozusagen in die Nachhaltigkeit, Umweltschutz reingekommen. Hatte nochmal ungefähr ein Jahr in England, wo ich meinen Masters gemacht habe und habe dann tatsächlich, als ich in England war, erfahren, dass ich die Green Card gewonnen habe, die Lotterie, die gab es damals noch. Ja, und bin dann sozusagen wieder zurück nach Florida gekommen, was ich auch ganz toll fand. Und seitdem arbeite ich im Prinzip über die letzten, das sind jetzt 17 Jahre, im Bereich Nachhaltigkeit. Die letzten paar Jahre war ich jetzt bei einer Beratungsfirma wieder in Thesis und habe mich da sehr stark auf Treibhausgase konzentriert und dann habe ich Norwegian gefunden und das hatte irgendwie alles sehr viel Sinn gemacht, weil dann bin ich ja wieder zurück sozusagen zum Ozean gekommen und habe wieder mit Schiffen zu tun und mich riesig gefreut, habe dann letzten August angefangen und ja, ist auch eine spannende Reise bis jetzt.
Ja, super. Die Story kannte ich so im Detail auch noch gar nicht. Einmal habe ich gleich aufgehört bei Kiel. Ich komme ja gebürtig aus Kiel, von daher kenne ich das Institut natürlich super. Auch noch gut und das Geomar kenne ich natürlich auch. Und dann weiß ich ja auch, dass du wirklich seefest bist, weil das, was du beschrieben hast, was du da gemacht hast, das ist schon keine leichte Schule, gerade auf den Forschungsschiffen dann auch oder auch wenn du die Transatlantik da mit den Autofrachtern gemacht hast.
Genau.
Da macht man schon ein bisschen was mit. Sehr gut. Und dann ist es ja schön, dass du zurück zu den Anschluss wieder so ein bisschen in Richtung die Ozeane jetzt hier gefunden hast. Ja, perfekt. Genau, was du so anklingen lassen hast, ist auch das Thema, was uns, glaube ich, alle so umtreibt. Ne? Wir sind alle irgendwie aus verschiedenen Ecken kommen, mit Herzblut dabei. Ja? Bei mir war es das Thema die Welt entdecken. Bei dir war es die Ozeane und du hast NOAA erwähnt. Also man sieht ja wirklich, was sich teilweise verändert in den Ozeanen auch. Und da müssen wir jetzt sehen, was wir tun können. Und jeder muss seinen Teil tun. Ja? Und es gibt keine fertigen Lösungen leider für alles. Und es sind so komplexe Systeme oft. Aber man muss ja irgendwie anfangen. Das ist genauso, wie wir jetzt auch als Firma ja daran gegangen sind, dieses Team gegründet und dann zu gucken, wie bringen wir es zusammen und wie muss dann ein Programm aussehen, sodass wir wirklich auch da nachhaltig im Sinne von kontinuierlich Schritte machen können, die aufeinander aufbauen. Und die uns dann irgendwo hinführen. Ja.
Genau.
Das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Und da sind wir dann beim Thema Sustainability bei NCL. Unser ESG-Report oder unser Programm heißt Sail and Sustain. Ist auch preisgekröntes Programm. Da haben wir schon, gibt es jetzt seit 2 Jahren so einen neuen ESG Shipping Awards. Das ist so der größte Award, der Umweltthemen rund um Schifffahrt auszeichnet, weltweit, auch global. Letztes Jahr hatten wir einen krankheitsbedingten Ausfall, dann wurde ich noch kurzfristig rekrutiert und durfte da den Gold Award abholen tatsächlich und stand dann auf der Bühne am Ende des Abends als letzter Award, wie bei den Oscars gefühlt, hier musste dann eine kurze Rede halten, weil wir Gold gewonnen haben für das beste, allumfassende Programm, was nämlich Sail & Sustain ist, für ESG. Ja. Und dieses Jahr waren wir wieder auf dem Treppchen auch. Also von daher, es wird gesehen, was wir da machen.
Ja.
Was machen wir denn da eigentlich? Wir haben jetzt vor einer Woche, vor ein paar Wochen haben wir, glaube ich, am Earth Day, ne, oder am World Ocean Day haben wir den neuen Report veröffentlicht. Der kommt einmal im Jahr raus.
Ja.
Was steckt denn da eigentlich so drin?
Viel. Da sind 80 Seiten mit sehr viel Information und auch tolle Sachen, wirklich tolle Sachen. Also dieser Bericht ist natürlich sehr wichtig für uns. Das ist ein jährlicher Rückblick auf unsere Programme. Und ich bin unglaublich stolz, was das Team da geleistet, was unser gesamtes Team in der ganzen Firma leistet. Das ist schon ein tolles Gesamtpaket, finde ich. Unsere Industrie, das wissen wir ja, ist sehr kompliziert. Das kann man auch in dem Bericht sehen. Da ist es ja sehr detailliert beschrieben, zum Teil sehr technisch, wenn es um unsere Projekte oder Programme geht. Wir versuchen das schon sehr transparent zu beschreiben, um auch zu erklären, wo denn unsere Herausforderungen sind. Ich kann ja mal ein bisschen den Bericht zusammenfassen, soweit es geht. Ja. Im Prinzip konzipieren wir den Bericht um unsere 5 strategischen Säulen. Da gibt es als erstes Caring for Nature. Und da geht es im Prinzip um unseren wichtigsten Partner, das ist die Natur. In dieser Säule beschreiben wir unsere Strategie rund ums Klima, Biodiversität, Umweltschutz, und das, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch unsere oberste Priorität. Wobei die anderen Säulen, zum Beispiel Sailing Safely, Sicherheit auf See, ist natürlich auch nicht verhandelbar. Das ist unser kontinuierliches Engagement. Wir wollen sicherstellen, dass alle Mitarbeiter und Passagiere immer geschützt sind, dass jede Reise sicher und verantwortungsvoll gestaltet wird. Sicherheit auf See zeigt im Prinzip ein Gesundheits- und Sicherheitsprogramm. Das zeigt, wie wir unsere Mitarbeiter schulen, wie wir strikte Gesundheitsstandards einhalten und vieles mehr. Bei der dritten Säule, Empowering People, da zeigt halt unsere Personalabteilung, was sie alles machen. Und die machen wirklich tolle Programme, wenn es um unsere Mitarbeiter und die Besatzung auf den Schiffen geht. Dort wird sich halt bemüht, eine Kultur zu fördern, wo sich jeder entfalten kann, wo sich jeder einbringen kann. Und ich persönlich finde das auch wirklich, das ist etwas, was hier heraussticht. Ich habe ja mit vielen Firmen zusammengearbeitet, aber bei Norwegian ist das nochmal eine Extraklasse, finde ich. Da wird wirklich sehr viel auf Entwicklung geachtet. Wir gucken, dass wir unsere Talente rekrutieren, unsere Mitarbeiter unterstützen und wirklich eine gesunde Unternehmenskultur insgesamt haben.
Das ist ein schönes Eigenlob für uns, ne? Aber es ist auch eben wichtig im Gesamtzusammenhang, weil das ja die Grundlage bildet, so eine Kultur zu haben, dass eben eine Offenheit besteht, dass die Leute eben mit Freude und Passion selber bei der Sache dabei sind und dann auch ganz offen und ehrlich Dinge ansprechen können, die vielleicht noch bearbeitet werden müssen, geändert werden müssen, verbessert werden müssen. Nur so kommen wir gerade bei so einem Thema, wo es noch keine finalen Lösungen gibt, ja weiter. Deswegen brauchen wir eine Kultur, wo sich die Leute wohlfühlen und dann eben auch offen ihr ganzes Wissen einbringen können entsprechend. Das wollen wir damit schaffen.
Ganz genau. Und wenn man sich überlegt, ich glaube, über die nächsten 10 Jahre werden 100 Kreuzschiffe gebaut. Und man kann sich ja vorstellen, dass der Markt für unsere Talente immer enger wird. Und das heißt, es wird wirklich sehr wichtig sein für uns, dass wir da gute Sachen anbieten für unsere Mitarbeiter und die wirklich bei der Stange halten, damit wir die nicht verlieren. Weil es geht ja dann auch um Training, ne? Um Leute, du bist jahrelang bei der Firma. Wenn man dein Wissen verlieren würde, das würde uns ja wirklich sehr wehtun. Und deswegen ist das auch eine unglaublich wichtige Säule für uns. Ich glaube, damit eng im Zusammenhang ist auch Strengthening Communities. Hier geht es uns im Prinzip um die Orte, die wir besuchen. Dort wollen wir auch etwas zurückgeben. Dort wollen wir Partnerschaften etablieren. Ob das jetzt Investitionen in die lokalen Wirtschaften ist oder die Unterstützung von Bildung, Katastrophenhilfe und all das, das beschreiben wir ganz gut in dieser Säule. Das werden wir jetzt auch noch ein bisschen strategischer angehen und wollen da wirklich langfristige Partnerschaften etablieren, damit wir auch wirklich den verantwortungsvollen Tourismus unterstützen können. Die letzte Säule ist Operating with Integrity and Accountability. Ich glaube, das zeigt wirklich gut, wie wir unsere Firma leiten und wie wichtig auch die Übersicht ist über Nachhaltigkeit und die anderen Abteilungen. Ne? Das ist natürlich für ethisches Handeln, das bildet im Prinzip das Fundament für uns. Und wir wollen natürlich auch sehr eng mit unseren Interessensgruppen zusammenarbeiten. Das sind unsere Mitarbeiter, unsere Investoren, unsere Gäste, unsere Lieferanten. Und das gibt halt einen ganz guten Überblick, auf was wir da machen.
Ja. Ja, und wir sind ein amerikanisches Unternehmen, also in Amerika basiert, deswegen klingen die Sachen manchmal so wunderbar groß in den Worten auch. Wichtig ist aber wirklich, was wir auch hier heute ein bisschen rüberbringen wollen, ist die Ernsthaftigkeit, mit der wir an alle diese Themen rangehen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir momentan machen können, in einer Situation, wo es noch nicht für alles irgendwelche finalen Lösungen gibt, eben ernsthaft auf die Lösung hinzuarbeiten und mitzuhelfen, diese Lösungen zu entwickeln. Und deswegen muss es auch sehr breit und weit gefächert sein, weil wir eben viele Bereiche berühren, unter anderem auch die Communities, in die wir gehen. Da sehen wir ja auch hier und da Overtourism-Diskussionen und das löst man am besten partnerschaftlich, indem man dann in unserem Fall die Landseite und die Seeseite zusammenarbeitet und guckt, wie kann man es denn so hinbekommen, dass es auch da im Wortsinne nachhaltig ist und für alle funktioniert.
Ganz genau.
Was war denn so, hast du irgendein Highlight aus dem Report vom letzten Jahr jetzt, was eine besondere Veränderung oder Verbesserung war jetzt von diesem Jahr zum letzten Jahr?
Ja, ich glaube, da ändert sich in den Prioritäten nicht viel von Jahr zu Jahr. Ne? Es ist ganz, ganz klar, dass es für uns sehr wichtig ist, den Klimawandel anzugehen und die Dekarbonisierung weiter zu fördern. Was wir halt immer Jahr über Jahr verfolgen, das sind zum Beispiel mehrere Ziele. Wenn wir jetzt über den Landstrom reden, 59% unserer Flotte ist jetzt mit Landstrom ausgestattet. Ich glaube, mittlerweile sind wir sogar schon höher. Dieses Jahr wollen wir noch 70% erreichen. Das ist eine tolle Leistung. Da sind wir schneller tatsächlich als die Häfen. Das sind ja auch riesige Investitionen. Wir testen unsere Schiffe auch mit Biodiesel. Da haben wir jetzt 47% unserer Flotte getestet. Und dieses Jahr wollen wir dann auch 60% erreichen. Das sind wichtige Schritte, die uns helfen, die ganz insgesamt unseren Betrieb ein bisschen zu mit verringertem Kohlenstoff sozusagen auszurüsten. Wir sind auch stolz darauf, dass wir im Prinzip unseren durchschnittlichen Brennstoffverbrauch der Kessel reduziert haben. Mittlerweile sind wir da 42% unter dem Wert von 2016. Und das sind alles wichtige Schritte, um halt unseren Klimafahrplan zu erreichen. Aber wir machen natürlich auch noch Fortschritte in anderen Sachen. Umweltschutz, zum Beispiel haben wir letztes Jahr 54% unseres Abfalls von Deponien ferngehalten. Das ist auch so ein stetiger, das wird immer mehr. Wir sind darauf bedacht, auch den Bedarf an mitgeführtem Frischwasser zu reduzieren, ne, damit wir da nicht so viel Druck auf die Örtlichkeiten haben. Und letztes Jahr waren wir bei 11%, was super ist, auch schon wieder reduziert. Der Rest wird halt durch andere Technologien, also der Rest des Frischwassers wird durch andere Technologien hergestellt, zum Beispiel Umkehrosmose oder Verdampfung.
Also nochmal für sozusagen ein bisschen den Laien gesprochen, auch wirklich 89% unseres Wassers haben wir quasi dann selbst hergestellt aus Ozeanwasser an Bord der Schiffe. Ja. Ne? Und damit dann nicht eben an Land Trinkwasserversorgung belastet.
Ja.
Da sieht man schon die Komplexität. Also was du auch eben angesprochen hast bei den Kraftstoffen auch, das sind ja so ein bisschen, wie wir oft auch gern sagen, das sind Brücken, die wir jetzt brauchen, bis wir dann irgendwann an ein Ziel kommen. Ja, das Ziel, was wir uns alle gesetzt haben, ist im Jahr 2050 carbon neutral zu sein in dem Bereich. Und nun kann man nicht heute sich umdrehen und sagen, ich baue jetzt sofort ein Schiff, was ich dann komplett net zero betreiben kann. Da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun und da brauchen wir eben diese Brücken dahin. Also Landstrom, würde ich sagen, ist vielleicht sogar ein bisschen mehr als eine Brücke, weil er ja auch wirklich langfristig dann, wenn die Infrastruktur endlich hinterherkommt, sozusagen dann als ein Baustein gut genutzt werden kann, wenn dann wieder nachhaltige Energie an Land eben auch zu bekommen ist. In Norwegen klappt das ja schon hervorragend. Da war ich letztes Jahr mit der Norwegian Prima unterwegs. Mhm. In jedem Hafen konnten wir Landstrom nutzen. Wunderbar. Es geht ganz, ganz automatisch und das ist auch wirklich 100% grüner Strom aus Wasserenergie. Super. Ja. Und ich erinnere mich noch daran, in 2017 waren wir in Hamburg mit der Jade und das Schiff konnte zwar Landstrom. Hamburg hatte so eine erste Versuchsanlage, aber die passte dann wieder nicht zum Schiff und irgendwie alles. Also ja, da also hat sich schon einiges getan, muss man sagen. Und Biofuels sind eben wirklich eine ganz klare Brücke, die wir nutzen werden, solange wie wir es müssen sozusagen, um einfach auch die CO2-Werte runterzufahren. Aber es ist auch klar, dass man auf der Basis nicht das ganze Problem lösen kann, sondern dass man da langfristig eine andere Lösung braucht.
Genau, ja. Ja, das sind sozusagen die drei Beine des Stuhls. Ne? Wir haben die Energieeffizienz, die Innovationen und dann Zusammenarbeit, wo wir insgesamt, also wir streben an, bis 2050 netto null zu sein, ne? Net zero. Und keiner hat die den Silver Bullet, ne, die Lösung, die uns jetzt tatsächlich zu null bringt. Und es geht ja nicht nur um Schiffsbetrieb oder Landbetriebe, sondern auch vorgelagerte und nachgelagerte Aktivitäten, ne. Wir sind tatsächlich bauen wir die ganze Value Chain ein und wie kriegen wir die auf null? Da muss man sehr flexibel sein, da muss man technologieoffen sein. Es gibt noch sehr viel zu holen in der Energieeffizienz, ne, das ist wichtig. Das sind manchmal ein bisschen langweilige Projekte von LED oder LED-Lichtern oder effizienten Klimaanlagen. Aber es gibt auch spannende Projekte, wie zum Beispiel, das habe ich jetzt gelernt, diese Air Lubrication, ne, da sind diese kleinen Luftbläschen, die dann unterm Rumpf sozusagen als Schmiermittel gepumpt werden, um dann den Reibungswiderstand zu verbessern. Also solche genialen Projekte werden eingesetzt und deswegen muss man auch flexibel und offen sein für Technologien. Ich glaube, das große Bein von den dreien ist wahrscheinlich um unseren Schiffsbau. Dort setzen wir stark auf alternative Kraftstoffe. Methanol ist sehr wichtig für uns. Das ist leicht handhabbar. Das kann man gut lagern. Natürlich muss es Methanol sein, das aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, ne, und auch die von CO2-Abscheidung und sowas hergestellt wird, damit wir wirklich diese Schadstoffe reduzieren können, ne. Wenn wir von grünem Methanol reden zum Beispiel, unsere zukünftigen Schiffe, zumindest die nach 2027, sollten in der Lage sein, Methanol an Bord zu nehmen. Das wird jetzt alles über die nächsten paar Jahre noch ein bisschen ausgeplant. Aber wenn wir einmal grünes Methanol kriegen, dann gibt es weniger Partikel. Ne? Es gibt keine Schwefeloxide mehr, es gibt keine Stickoxide oder sind 80% weniger und CO2 ist 95% weniger. Das ist unsere Zukunftsmusik. Aber genau wie du gesagt hast, da muss es halt Brücken geben, wie jetzt Biodiesel, die wir austesten müssen, wo wir sicherstellen wollen, dass die Motoren diese Kraftstoffe mögen, dass die Zertifikate auch zählen, wenn es ums Emissionshandel geht und solche Sachen, dass die Lieferanten auch schon bereit sind, uns das zu liefern. Das sind alles so Puzzleteile, die alle so zusammenarbeiten müssen.
Ja, es sind Systeme im Aufbau letztlich. Ne? Und das ist eine enorme Sache, die da entstehen muss. Du hast Methanol erwähnt. Das ist das, worauf wir sehr stark setzen, wie du auch schon angerissen hast, weil es eben die Form ist, die handhabbar ist, gut handhabbar ist für den Passagierschifffahrt. Ja, also es gibt ja, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückdrehen, dann alle geguckt haben, was kann man machen, dann war ja auch Wasserstoff mit dabei, da braucht man dann ja diese enormen Tanks dafür entsprechend. Also es hat ein paar Nachteile und am Schluss haben wir ja auch dann sehr stark links und rechts geschaut. Wenn man überlegt, dass es von über 50.000 Handelsschiffen in der Welt 500 Kreuzfahrtschiffe sind, so ungefähr, dann haben wir eben auch geguckt, was machen Containerlinien und so weiter und haben dann irgendwann gesehen, okay, Methanol ist eben ein Stoff, wo was entstehen könnte, weil andere, wie zum Beispiel die dänische Reederei Maersk Møller, stark darauf anfangen zu setzen. Die Motoren können wir im Prinzip jetzt schon ja bekommen und wir haben ja auch die nächsten Schiffe schon so bestellt entsprechend, aber es muss eben die Infrastruktur drumherum entstehen, dass wir dann auch grünes Methanol bekommen können und auch in den richtigen Mengen. Und da ist noch viel zu tun, aber da sind wir jetzt mittlerweile schon sehr zuversichtlich. Wenn ich da so 5 Jahre zurückdenke oder sogar 10 Jahre, war das ja noch eine ganz andere Landschaft und jetzt hat man wirklich das Gefühl, es ist ja jetzt alles unterwegs und es kommt jetzt. Das brauchen wir nur noch, müssen wir durchhalten und müssen wir gute Brücken haben, dass das dann auch alles so entsteht. Ja. Und Effizienz fand ich auch stark, was du gerade auch nochmal gesagt hast. Ich glaube, die Schiffsklassen, jedes Mal, wenn wir eine neue Schiffsklasse in Dienst stellen, ist die so um die 20% effizienter als die vorherige. Das heißt, da hat sich auch schon sehr viel getan in der Verbrauchsreduktion. Und was gar nicht erst anfällt als Verbrauch, das ist ja dann was man auch...
Ganz genau. Ja, für die neuen Schiffe ist das immer eine Verbesserung von Jahr zu Jahr. Diese Vorgaben gibt's ja tatsächlich schon seit, ich glaube, über 12 Jahren oder so, ne, dass halt dieser Energy Efficiency Design Index immer besser wird für die neuen Schiffe. Aber es gibt wirklich großes Potenzial auch für unsere Schiffe, die wir jetzt in der Flotte haben, ne? Die Energieeffizienz ist ja sozusagen eine Summe von vielen kleinen Maßnahmen. Und wenn die dann im Trockendock sind oder so, da kann man noch viel rausholen. Und insgesamt sieht man da schon Unterschiede und kann ganz gut auch natürlich an Brennstoffen sparen.
Und Methanol kann unter Umständen auch nachgerüstet werden, oder? Die Methanolfähigkeit, habe ich mal irgendwo gehört. Ist das, weißt du das?
Methanol kann nachgerüstet werden. Man muss tatsächlich gucken, wie sich die Märkte jetzt entwickeln. Wir müssen da flexibel bleiben. Gibt es da Vorbereitungen, die wir jetzt machen können, wo wir uns, wir wollen natürlich Dual Fuel, also wir wollen mehrere Kraftstoffe nutzen können. Wird das jetzt nur Methanol sein oder gucken wir uns auch LNG an? Das lassen wir jetzt noch ein bisschen offen, weil wenn man sich zu sehr festlegt, dann kann man vielleicht den Anschluss verlieren, ne? Weil man ja wirklich nicht weiß, wie der industrielle Maßstab aufgebaut wird in den Märkten. Wo können unsere Lieferanten was anbieten? Und es geht ja auch um die E-Fuels, ne? Also die Fuels, die jetzt wirklich keine CO2 haben, die aus erneuerbaren Quellen hergestellt werden. Und da muss man so ein bisschen nimble sein, ne? Da muss man ein bisschen rumhüpfen und gucken, worauf man sich vorbereiten kann. But man kann vieles nachrüsten, das stimmt schon.
Ja, also wir haben ja auch große Planungshorizonte. Wir haben jetzt Schiffe bestellt bis zum Jahr 2036 schon. Ja. Das sind mehr als 10 Jahre von heute und da jetzt die Planung, noch nicht alles davon muss konkret jetzt zu Ende geplant sein, aber man muss schon versuchen, eben dies so zu jonglieren, dass man sich die Flexibilität erhält, weil wir wollen auf jeden Fall an das Ziel kommen. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir an dieses Ziel hin? Und da haben wir jetzt, glaube ich, ein paar gute Schritte und werden weiter die Augen offen halten in alle Richtungen. Wir hatten ja die Komplexität vorhin von dem ganzen Thema. Also das war jetzt das typische Thema, auf das man immer wieder kommt, das Thema CO2 am Ende des Tages, was auch das Größte und Schwierigste zu lösen ist. Andere, und du hattest auch so ein paar Bereiche, wo man schon sehen kann, also was man machen kann, wird ja auch schon gemacht. Sowas wie LEDs, sämtliche Glühbirnen quasi durch LEDs ersetzt, Single-Use-Plastik zu reduzieren und so weiter. Hast du irgendwie noch andere Bereiche aus dem Bereich Abwasser und Abfall? Hast du da noch Beispiele?
Ja, ich finde, Umwelt ist ja wirklich immer ganz interessant, ne? Wir haben ja eine Abteilung, die sich nur um Umweltschutz kümmert. Mit denen arbeiten wir auch sehr eng zusammen. So sind wir ja eine der ersten großen Kreuzfahrtgesellschaften, wenn nicht sogar die erste, die hochentwickelte Abwasserbehandlungssysteme auf allen Schiffen installiert hat, diese Advanced Wastewater Treatment Systems. Wir haben auch die älteren Schiffe nachgerüstet. Das Abwasser wird im Prinzip durch diese Systeme geschleust und dann behandelt. Und zum Teil ist das Abwasser, werden natürlich alle Vorlagen eingehalten, aber zum Teil werden die auch übertroffen, ne? Und die werden dann auch übertreffen dann auch Standards vieler kommunaler Abwasseranlagen, was manchen Leuten gar nicht so klar ist, wie sauber unser Wasser eigentlich gefiltert wird und behandelt wird. Unser gesamtes Umweltsystem ist auch akkreditiert, ISO-akkreditiert. Und das ist auch nicht ohne, ne? Da muss jedes Jahr ein Audit gemacht werden und mit vielen Fragen, mit viel Aufwand, bestimmte Schiffe werden ausgewählt. Also da achten wir auch drauf, dass wir da wirklich alle Auflagen erfüllen. Ich glaube, Abfallvermeidung ist auch super interessant. Das ist etwas, was ich ein bisschen näher kennengelernt habe, als ich meine Schiffstouren gemacht habe. Wir arbeiten da sehr eng mit Waste Management, einem US-Unternehmen zusammen und Goodwill Industries, weil wir doch versuchen wollen, immer neue Wege zur Verbesserung der Abfallbehandlung zu finden. Was viele Leute nicht wissen, und da kann ich Passagieren zum Beispiel empfehlen, diese Behind-the-Scenes-Tour zu machen, wo man dann wirklich runtergeht in den Schiffs, in den Motorenraum. Dort haben wir ein regelrechtes Abfallcenter, Waste Center. Und jeder Abfall, der im Schiff produziert wird, also von den Passagieren, von den Crewmitgliedern, wird dort per Hand aussortiert, ne, damit wir irgendwie wie die Sachen wiederverwerten oder für Energiegewinnung nutzen oder Wiederverwendung. Ne? Und zum Beispiel, wenn wir da im Trockendock sind, auch dass wir jetzt Matratzen irgendwie in ihre Einzelteile zerlegen und wiederverwenden. Das ist ein unglaubliches Programm, das man sich so gar nicht vorstellen kann. Der Raum ist noch nicht mal so groß, wenn man sich überlegt, da sind 4.000, 5.000 Leute oder mehr an Bord. Der ganze Abfall, der da produziert wird, der wird wirklich jede Abfallschnipsel wird angefasst und sortiert. Also es ist eine tolle Leistung und ist etwas, was wir auch, worüber wir mehr reden könnten. Ne? Wir haben jetzt für dieses Jahr oder in Zukunft gucken wir uns auch die Schiffsrenovierung ein bisschen genauer an im Trockendock. Gibt es da Möglichkeiten, dass wir da noch mehr wiederverwerten können, dass wir zum Beispiel technische Geräte oder Hotelmöbel entweder spenden oder auch in sozusagen Circularity Models weiter nutzen können, ne, wo das Material dann immer weiter genutzt wird. Solche Möglichkeiten gucken wir uns andauernd an.
Ja, also Behind-the-Scenes-Tour kann ich auch nur empfehlen. Das haben wir dann auch irgendwann mal mit unseren Töchtern zusammen gemacht. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Man hat da ja verschiedene Bereiche und ja, der Umweltraum zum Beispiel, das ist auch sehr interessant. Das fand ich sowieso sehr beeindruckend. Ich habe dann irgendwann nach so einer Schiffstour mal geguckt, weil wir ja, Thema Recycling, wir machen es ja so, dass wir dann den Abfall, wie du schon eben beschrieben hast, so gut trennen eben und dann sie ja spezialisierten Anbietern eben dann übergeben können, die das dann auch wirklich recyceln. Was ja was anderes ist als hier an Land in Deutschland, wo man immer sich denkt, Mensch, wir haben doch hier unsere Tonnen und trennen, alles ist schön. Ich war ganz schockiert. Ich glaube, wir hatten hier unter 15% Recyclingquote bei Plastik in Deutschland im letzten Jahr. Unter 15%. An Bord sind es weit über 90%, weil wir eben alles trennen und einem Spezialanbieter dann eben übergeben im Hafen und das wird dann halt alles wieder verwendet. Also viel Aufwand, der reingesteckt wird, aber es lohnt sich dann auch.
Ja, ganz genau. Ja.
Gut, und dann das Thema, wir hatten es vorhin so ein bisschen angerissen, ein guter Partner zu sein für die lokalen Communities. Wir besuchen viele Gegenden der Welt regelmäßig. Wie sieht das aus im Rahmen des Sail & Sustain Programms?
Ja, das war ja so ein bisschen ein neuer Bereich für mich, aber der, muss ich sagen, ist jetzt einer meiner Lieblingsbereiche. Das ist wirklich eine tolle Sache, was wir da machen. Letztes Jahr haben wir ungefähr 1,8 Millionen gespendet in Geld und Sachspenden und an gemeinnützige Organisationen vergeben. Das ist sehr wichtig für uns. Ne? Wir haben eine sehr enge Partnerschaft mit dem Roten Kreuz zum Beispiel. Sixman hat auch über $230.000 gesammelt. Also da passiert unglaublich viel. Unsere Mitarbeiter sind immer begeistert, wenn wir denen Veranstaltungen anbieten, wo die sich auch integrieren können, dann Müll sammeln an Stränden und so. Und das versuchen wir jetzt auch ein bisschen weltweit zu machen, ne? Dass die Teams, also wir haben das jetzt mit Australien, mit England gemacht, hoffentlich Deutschland, ne? Dass ihr da auch nächstes Jahr oder dieses Jahr noch dabei seid. Ja, dass wir da schöne Veranstaltungen machen. Aber es geht natürlich auch um mehr. Wir wollen tatsächlich mit unseren Zielen, Ortschaften zusammenarbeiten, junge Menschen, die Bildung und Stärkung junger Menschen fördern. Wir haben zum Beispiel Stipendien finanziert, Praktika, Unterrichtsunterstützung in unseren Inseln in Belize oder auf den Bahamas. In Miami haben wir ein tolles Programm mit Giving Joy. Dort wurden letztes Jahr 20 Lehrkräfte mit kostenlosen Kreuzfahrten ausgezeichnet. Das ist sehr beliebt. Wir machen natürlich auch diese Umweltschutzpartnerschaften sind sehr wichtig für uns. Ich hatte schon erwähnt mit den Strandreinigungen. Take Three for the Sea in Australien war da ein toller Partner. Dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr mit Blue Missions in Miami gemacht und die haben uns rausgeschippert während der Sail and Sustain Woche und dort haben wir uns Biscayne Bay angeguckt und die haben uns halt aufgeklärt über Wasserqualität, über die, was die Manatees essen und die Delfine und sowas alles. Und das ist wichtig, ne, weil unsere Mitarbeiter sollen ja auch verstehen, wo unsere Probleme sind, was wir besser machen können und dass wir da wirklich solche Partnerschaften haben, wo wir noch mehr machen können. Dieses Jahr bin ich schon ganz ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr, das zu erzählen zu können, weil wir wirklich tolle Projekte geplant haben in Mexiko, in Alaska. Da haben wir jetzt, ja, das kommt jetzt alles, kann ich gar nicht noch gar nicht sagen. Aber da wollen wir viel mehr machen mit den Örtlichkeiten. Wir verstehen, dass die Regierungen natürlich, dass sie enger mit uns zusammenarbeiten wollen und auch mehr von uns erwarten. Und da wollen wir halt drauf eingehen. Wie können wir die lokalen Arbeitskräfte mehr nutzen? Wie können wir die lokale Wirtschaft mehr ankurbeln? Es geht auch um lokales, regionales Beschaffen. Wie können wir vor Ort diese Lieferanten mehr mit einbringen? Das spart natürlich auch von der Ressourceneffizienz oder von Treibhausgasen. Wir müssen das nicht mehr so weit transportieren und so weiter. Also wir gucken uns auch an, dass wir kleinere Unternehmen stärken. Letztes Jahr haben wir mit ungefähr 1.000 kleinen Unternehmen zusammengearbeitet. Und das insgesamt hilft natürlich nicht nur, die Partnerschaften mit lokalen Gemeinschaften enger zu gestalten, sondern halt auch irgendwie integriert Nachhaltigkeit zu verbreiten, sozusagen.
Ja, auch das zeigt wieder die Komplexität, in der wir da agieren, aber vor der wir dann auch nicht zurückschrecken irgendwie. Also es geht ja wirklich darum, die Menschen mitzunehmen und sich auch offen und ehrlich dem Gespräch zu stellen, damit man dann auch erarbeiten kann aus jeder Perspektive, was sind die wichtigen Punkte, wo können wir helfen, ja, sich dann auch nicht wegzuducken, wenn mal eine schwierige Zeit ist. Wir hatten auch schon Zeiten, wo wir Hurricane Disaster Relief, genau, in Gegenden, wo wir sonst schönen Urlaub machen und dann hatten sie dort eine Tragödie und da sind wir auch, ich weiß noch, einmal haben wir mit der Norwegian Sky Matratzen und Dinge aus Miami rübergebracht zu den Bahamas und solche Geschichten. Das sollte alles selbstverständlich sein, aber das sollte auch alles im Rahmen eines Programms stattfinden und das machen wir ja auch hier. Alaska ist immer ein tolles Beispiel, finde ich, dass es eben darum geht, auch da im Sinne von Nachhaltigkeit eben, wie ist denn so ein Tourismus eben auch verträglich in der Region? Ich finde, Alaska macht das schon seit vielen Jahren sehr gut, dass sie eben nicht zu jedem Schiff ja sagen, was kommen möchte, sondern dass man sich dann erstmal zusammensetzt und sagt, ja, können wir uns vorstellen, wir haben ja irgendwann vor ein paar Jahren mal die Schiffsgröße aufgestockt von Jewel Class auf die Bliss damals, glaube ich, oder so. Ja, kommt gerne, aber dann müsst ihr auch ein bisschen hier in die Terminals investieren, in die Infrastruktur vor Ort und so weiter irgendwo, ja, damit das Ganze eben auch tragbar ist irgendwo. Und vor solchen Gesprächen, da scheuen wir auf jeden Fall nicht zurück. Im Gegenteil, das ist ja gerade gut, wenn man in ein offenes Gespräch kommt, damit man es dann eben auch wirklich so lösen kann. Unser Ansatz ist ja immer, es so zu lösen, dass wir dann gemeinsam vorangehen können und nicht in irgendeine unproduktive Streit geraten oder sowas. Oder,
ja, beim Thema Alaska, ne, letztes Jahr haben wir da ein tolles Pilotprogramm angefangen mit Nature Metrics. Ich weiß nicht, ob du das im Bericht gesehen hast. Im Prinzip nehmen wir in Alaska von, ich glaube, das war letztes Jahr, ich weiß nicht mehr, das Schiff Bliss, Norwegian Bliss vielleicht, Proben aus dem Kühlwasser der Schiffsmotoren und diese Proben werden dann auf Environmental DNA, also Umwelt-DNA, analysiert. Und dann können wir sehen, was für Organismen in dieser Wasserprobe waren zu irgendeinem Zeitpunkt. Und das ist super spannend. Das werden wir dieses Jahr saisonlang machen auf der Encore. Da werde ich jetzt auch Ende Juli hingehen. Und da können wir halt so Zeitserien etablieren. Und da sehen wir, wie geht es den Ökosystemen? Was für Wildtiere leben in diesen Gewässern? Und das wollen wir dann auch den Gästen weiterbringen. Und das wollen wir auch mit wissenschaftlichen Institutionen teilen. Da wird halt bald ein tolles Programm angekündigt. Und das zeigt halt, wie unsere Programme, die sollten halt mehrere Vorteile haben. Es geht nicht nur um irgendwie was spenden, sondern auch etwas langfristig zu erstellen, wie zum Beispiel ein wissenschaftliches Projekt mit Nature Metrics, wo man halt sich die Ökosysteme ein bisschen genauer anschaut.
Ja, Mensch, und ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt.
Ja.
Ich glaube, du musst noch mal wiederkommen irgendwann. Es ist, wie wir es angekündigt haben, ein unglaublich komplexes
Ja.
Thema. Was wir jetzt heute hier so ein bisschen rübergebracht haben, denke ich, ist schon mal diese Komplexität, aber hoffentlich auch die Ernsthaftigkeit, mit der wir uns dieser Verantwortung stellen und die Ansätze, die wir hier und da schon haben, wobei wir jetzt wirklich nur bei Ansätzen waren heute. Man könnte vielleicht auch noch tiefer gehen. Das heißt, wenn man tiefer gehen möchte, vielleicht machen wir auch in Zukunft noch mal eine Folge, wo wir auf Einzelthemen ein bisschen genauer eingehen, wenn uns die Zuschauer und Zuhörer das dann noch mal gerne schreiben, dann können wir auch auf bestimmte Themen noch mal genauer
Gerne.
eingehen. Ansonsten sind wir ja auch offen für Fragen, ne? Gibt's, wenn jetzt ein Zuhörer Fragen hat, wo können Sie sich da hinwenden?
Ja, wir haben unsere eigene E-Mail, sustainability at nclcorp, also corp.com.
Sustainability at
Sustainability at,
nclcorp.com.
yep, corp.
Okay.
Genau.
NCL Corp, weil ihr das Ganze auch für alle drei Marken macht, auch für unsere Schwestermarken
Genau.
Oceania und Regent mit entsprechend. Und dann würde ich sagen, für heute machen wir nochmal einen kleinen Ausblick auf die Zukunft vielleicht. Und dann heiße ich dich bald mal wieder willkommen, weil das Thema wird uns noch lange beschäftigen und da gibt es immer wieder viel Neues zu erzählen. Für die konkrete Zukunft,
Ja.
was sind so die nächsten Ziele, die wir uns so gesetzt haben da?
Ja, wir fahren fröhlich weiter auf unserem Klimafahrplan. Das wird immer dabei bleiben, ne? Wir arbeiten da sehr eng mit unserem Dekarbonisierungsteam zusammen. Wir versuchen, unsere gestaffelten Ziele einzuhalten. 2026, da müssen wir bei 10% Reduktion sein. Dann kommt 2030 und dann natürlich 2050. Das ist ja alles gar nicht mehr so weit weg. Also der Fokus wird auch dabei
Ganz
bleiben.
kurz nochmal, das einfach, weil
Ja.
wenn man jetzt einfach sagt, in 2050 wollen wir Net Zero sein, dann könnte ja sowas reinkommen, sagt man, ja, das machen dann die Leute, die nach mir irgendwann mal hier arbeiten, so. Um das zu verhindern, setzen wir uns jedes Jahr ganz konkrete Ziele, damit wir dann eben auch dahin kommen können. Und Ziele, die nachprüfbar sind und Ziele, die dann auch eindeutig den richtigen Schritt gehen, wo wir gerne uns auch drüber unterhalten, sind wir da ernsthaft dabei. Deswegen haben wir diese Ziele, ja.
Ja, ganz genau. Ja, wie gesagt, Gemeinschaft und Engagement ist sehr wichtig. Das ist auf jeden Fall eine Priorität von uns. Da haben wir letztes Jahr mit der Universität von Miami zusammengearbeitet und eine tolle Blaupause entwickelt für unsere Strategie. Und dann die letzte, last not least, Priorität ist, wenn es um unsere Lieferanten geht und die Beschaffung. Da gibt es noch viel Platz nach oben, Luft nach oben. Und da kann man Prioritäten setzen. Zum Beispiel, wenn wir uns unsere Produkte anschauen, die wir oft kaufen und viel kaufen, da fangen wir jetzt dieses Jahr an, uns das ein bisschen genauer bei Speisen und Getränken anzuschauen.
Und wie du auch schon gesagt hast, Regional Sourcing, also lokaler Einkauf, ist ja, hast ja vorhin gesagt, es ist ja in verschiedenste Richtungen super, wenn man lokal einkauft, inklusive dem Treibhauseffekt dann irgendwo, oder wenn man gar keine
Genau.
Treibhausgase produziert, indem man die Sachen gar nicht erst durch die halbe Welt schiffen oder mit dem Lastwagen fahren muss, umso besser. Ja.
Genau. Und schmeckt vielleicht auch
Auch
besser, ne?
das, ja, genau.
Ja.
Gut, ja, dann herzlichen Dank, Heike, dass du uns heute hier
Gerne.
einen Einblick gegeben hast. Und ich bin mir sicher, wir werden auf das Thema und die Themen in verschiedenen Formen noch wiederkommen. Also ich freue mich dann schon auf unser nächstes Gespräch.
Ich mich auch. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.